morgens so gegen 7:30 liest und in 2,5 Stunden musst du in die Bütt. Ja. Aber der Roland, der war so lieb und hatte mir gesagt, was er auf dem Herzen hatte für heute Morgen zu predigen. Und das habe ich dann aufgegriffen. Ich hatte was auf dem Herzen schon seit einer ganzen Zeit. Mein erster Gedanke war, dann rede doch darüber. Also mich bewegt, und da werde ich demnächst auch drüber predigen, so das Thema der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes, den es ohne Zweifel in der Bibel gibt, der die Bibel von Anfang an bis zum Ende, er ist gegenwärtig, bis zum Ende, bis zum letzten Gericht. Und vorher schon, wenn die Zornschalen Gottes ausgegossen werden. Und das ist ein Thema, das ganz interessant ist, und ich freue mich schon darauf, das mal zu beleuchten. Aber im Grunde, das, was der Roland so heute vorhat, geht eigentlich in die gleiche Richtung. Er wollte nicht so über den Zorn Gottes sprechen, sondern darüber, was der Herr zu uns gesagt hat, was er für uns ist, was Jesus für uns ist. Und im Grunde steht dahinter der Weg, daraus diesen Zorn Gottes ausgeliefert zu sein. Das ist ein Teil des Bildes Gottes, das wir schnell so beiseite rücken, sein Zorn. Der Zorn über das Böse, der Zorn über die Sünde. Dagegen steht die Liebe zu seiner Schöpfung, die Liebe zu dem Menschen. Aber der Zorn führt dazu, dass Gott ein gerechtes Urteil fällt, weil Gott in seiner Heiligkeit auch nicht über seinen Schatten springt. Und das, was er sagt, wie er ist, nicht verleugnet. Und deswegen war ein Opfer nötig. Jemand, der seinen Zorn trägt. Jemand, der die Strafe trägt für alles Böse, für alle Sünde. Und das ist Jesus. Und ich werde heute, also nachdem ich dann darüber gebetet habe, heute Morgen, was predige ich denn jetzt? Habe ich dann gedacht, ja, wenn der Roland das heute auf dem Herzen hatte, über Johannes 14, Vers 6 zu predigen, ein ganz bekannter Vers, dann werde ich das aufgreifen, weil ich denke, auch er hat den Geist Gottes und auch er ist in seinem Herzen bewegt worden zu dieser Predigt und ich unterstelle, dass das das ist, was der Herr heute Morgen eben auch gesagt haben möchte. Und ich habe mich jetzt kurz darauf vorbereitet. Also in der Kürze liegt die Würze, sagt so dass der Volksmund. Es könnte sein, dass es heute keine Dreiviertelstunde Predigt wird, zur Freude manch eines hier, sondern dass die ganze Sache vielleicht etwas kürzer wird. Und aber das liegt dann daran, auch wenn es vielleicht ein bisschen holprig werden sollte, dann seht mir das bitte nach. Ich hatte also nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten. Gleichwohl möchte ich das, was ich so in der Kürze auf dem Herzen empfunden habe, mitteilen. Ganz ehrlich, aber vorneweg, wenn ich euch sehe, ne, dann kommt mir der kalte Schweiß auf die Stirn. Vielleicht geht es euch ja auch so. Ne? Fangt ihr auch an zu schwitzen, wenn ihr mich seht? Und dabei mein Anti-Schweiß-Deo hat auch versagt. Also heute geht irgendwie alles. Roland kommt nicht, Deo versagt. Irgendwie. Was sagst du? Ich? Ich habe noch nie geschwitzt. Du weißt doch, ich bin Beamter. Okay. Ich bin so froh, dass wir einen humorvollen Gott haben und dass wir also selbst im Gottesdienst lachen dürfen und manchmal auch mal ein Witzchen machen dürfen. Und das auch so, weil, sag mir mal ganz ehrlich, wenn wir Gottes Geschöpfe sind, von wem haben wir dann die Fähigkeit zum Humor? Von unserem Gott. Gott kann lachen. Ja, ich glaube, der hat jede Menge Spaß auch da oben. Und ich denke, wenn wir mal in der Ewigkeit bei ihm sind, wird es auch spaßig sein. Das wird nicht bitter ernst. Ja. Gut, also, ich finde es so schön, dass wir einen Glauben haben, im Vergleich zu anderen Religionen, wo bezeugt ist, dass Gott den Menschen so nahe gekommen ist. So, in Jesus Christus, dass Gott sich auf den Weg gemacht hat, Mensch geworden ist, um zu erleben, wie es ist, ein Mensch zu sein. So sagt uns das die Bibel. Jesus hat das getan. Und dass Jesus den Vater im Himmel nahe gebracht hat. Nicht nur von Ferne irgendwo gestanden hat und so, sondern unter die Menschen gegangen ist. Gemeinschaft hatte mit seinen Jüngern, ganz eng mit ihnen zusammengelebt hatte. Einer zum Anfassen, einer zum Spaß machen, einer, mit dem man essen konnte und auch mal was trinken konnte. Einer, mit dem man unterwegs sein konnte. Ein Gott zum Anfassen. Einer, dem es wichtig war, dass der Mensch ihn erkennt. Dass der Mensch ihn annehmen kann. Einer, dem es wichtig war, zu erkennen, dass der Mensch erkennt, du bist mir wichtig. Und deswegen komme ich dir entgegen in deiner Verlorenheit. Und ich sag dir auch, was bei dir nicht richtig läuft. Ich sag dir auch, wo dein Weg falsch läuft. Und ich hole dich da ab. Und ich biete dir an, einen Weg zu gehen, der gut ist. Einen Weg zu gehen, der dich aus deiner Finsternis rausführt in das Licht. Dir erstmal zu vermitteln, dass du in Finsternis bist. Vielleicht hast du ja gar nicht die Wahrnehmung. Ich finde das so toll an unserem Glauben, dass Gott uns so nahe gekommen ist. Jesus spricht, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich lese das nochmal vor. Wir haben das alle schon oft gehört, oder die meisten. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Was für ein Anspruch. Jemand, dem das nicht gefällt, der sagt, was für eine Vermessenheit. Was bildet er sich ein? Aber die Frage steht für Jesus gar nicht im Raum. Er weiß, wer er ist. Deswegen kann er das sagen. In Gelassenheit, in Überzeugtheit, nicht in Überheblichkeit, sondern als Botschaft des Friedens und des Entgegenkommens. Er spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du zum Vater kommen willst, dann geht das nur durch mich. Nur durch mich, sagt er. Es gibt keinen anderen Weg. Und das, so wie dieser Vers eingeleitet wird, Jesus spricht. Das ist schon so, das greift im Grunde das auf, was ich eingangs gesagt hatte. Gott kommt den Menschen entgegen. Jesus spricht. Er hätte ja auch da oben in seinem Himmel sitzen können und sagen, alles Scheiße hier, alles Käse, was die da unten machen. Also lass die mal in ihrer Finsternis sitzen und lass sie mal ihren Weg gehen. Die Zeit ist bemessen und irgendwann ist alles vorbei. Ich kümmere mich da nicht drum. Nein. Die ganze Bibel, von der die Bibel selbst sagt, dass sie inspiriert ist durch den Geist Gottes, nicht in einem durchgeschrieben von einem Autoren, einem menschlichen Autoren, sondern von vielen, 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 66 Bücher, in denen viele Offenbarungen Gottes aufgezeichnet sind und was zusammen ein gesamtes Bild ergibt, inspiriert durch den Geist Gottes, wie es Petrus sagt. Und dieses Buch spricht von unserem Gott. Gott offenbart sich. Gott hat dieses Buch gegeben, um sich zu offenbaren. Von Anfang an war es sein Ziel, auf den Menschen zuzugehen. Wir lesen das schon im Alten Testament. Als erstes hat er sich den Vätern des Glaubens offenbart. Vater Abraham, Jakob, Isaak, diese Namen, denen er begegnet ist. Bis hin dann zu Mose, als das Volk Israel gefangen war und er hat sein Volk in Freiheit führen lassen und hat ihnen das Gesetz gegeben. Warum? Um ihnen eine Ordnung zu schaffen, die es ihnen ermöglicht, in seiner Gegenwart zu leben. Gott hatte von Anfang an das Ziel, seine verlorene Schöpfung zu retten und unter den Menschen zu leben, Gemeinschaft mit ihnen zu haben, das ist die Bestimmung des Menschen. Wir sind geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wir sind geschaffen. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum lebe ich überhaupt? Woher kommt denn mein Leben? Wohin geht es denn? Haben meine Eltern mir das Leben gegeben? Aber nein, nicht doch. Deine Eltern haben Liebe gemacht, haben sich geliebt, hatten es nicht in der Hand, irgendwas, einen kleinen Funken von dem Leben, das sich ausmacht, wirklich zu geben. Außer das, das sie gezeugt haben, sich in Liebe vereinigt haben. Den Rest hatten sie nicht in der Hand. Und dann ist dein Leben entstanden. Und deine Bestimmung, der, der dir Leben gegeben hat, hat es mit dem Zweck gemacht, ein Gegenüber in dir zu haben. Und du sollst ein Gegenüber in Gott haben. Von Anfang an war es Gottes Wille, Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben, sich zu offenbaren, sich zu zeigen, wie er ist in seiner Heiligkeit und Größe. Einen Rahmen zu stecken, so könnt ihr leben, um Gemeinschaft mit mir zu haben. Und wir wissen aus dem Alten Testament, jämmerlich gescheitert diese Israeliten, die Schluffis. Ich sag dir was, wenn ich damals dabei gewesen wäre, ich wäre auch den Bach runtergegangen. Und auch heute, wenn die Gnade Jesu nicht da wäre, würden wir alle den Bach runtergehen. Keiner kann diese Messlatte erreichen, die Gott letztendlich setzt, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Keiner kann das aus eigener Kraft. Keiner. Es war von Anfang an sein Wille, sich zu offenbaren und einen Weg zu zeichnen. Und von Anfang an war auch angekündigt, es würde einer kommen, der diesen Weg bereitet. Und der ist dann gekommen zu Weihnachten. Ja, wir feiern dieses Weihnachtsfest. Als dann die Finsternis aufgerissen wurde und wirklich Licht in die Welt kam. So haben die Hirten das erlebt auf diesem Feld. Plötzlich war es Licht um sie herum. Ein Wunder, ein sichtbares Wunder. Aber das war ein Zeichen nur dafür, was tatsächlich in der unsichtbaren Welt auch ablief. Gott ist gekommen in die Finsternis. Und Jesus in Persona hat umso mehr Gott offenbart. Er hat ihn verkündigt. Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich tue die Werke, die mir der Vater gegeben hat. Seht mich an. Wenn ihr mich anseht, dann könnt ihr Gott sehen. Den Vater, so wie er ist. Er hat gesagt, worauf es ankommt im Leben. Er hat den Weg beschrieben, den man gehen muss, um zum Vater zu kommen. Und er hat sich selbst dargestellt als diesen Weg. Über diesen Vers reden wir. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus spricht. Und er sprach nicht nur damals unter diesen Zeitzeugen. Ich bin so froh, dass die Menschen ihn gesehen haben. Das ist ja nicht nur in der Bibel bezeugt. Römische Geschichtsschreiber haben das aufgeschrieben, die Geschichte von Jesus. Es ist bezeugt, dass nach seiner Auferstehung 500 Menschen ihn gesehen haben. So steht es in der Bibel. Haben ihn gesehen. Jesus spricht nicht nur, er demonstriert das Leben, das in Gott ist. Und er spricht auch heute noch zu uns. Durch dieses Wort, durch diese Bibel. Und wenn wir daran glauben, dann wissen wir, dass er seinen Geist in uns ausgegossen hat. Und dass der Geist uns, der Geist Gottes, in alle Wahrheit leitet. Uns das Verstehen, das Glauben schenkt. Auch das können wir nicht machen. Aber wenn wir uns aufmachen und darin lesen, spricht der Heilige Geist zu uns. Er führt uns in die Wahrheiten. Er macht uns die Augen auf dafür, dass wir Gott wirklich erkennen können. Dass wir auch unseren Stand ihm gegenüber erkennen können. Als Verlorene. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte eine lange Zeit in meinem Leben nicht das Gefühl, dass ich ein großer Sünder bin. Oder dass ich verloren bin. Ich habe mir meine Gedanken gemacht über die Ewigkeit und hatte Schiss davor, über diese ungelöste Frage. Was kommt denn nach dem Tod? Wie geht's denn danach weiter? Flatter, flatter, flatter. Ehrlich, hat mir Angst gemacht, schon als kleines Kind. Und all diese Fragen beantwortet der Herr. Jesus spricht zu uns. Er ist gekommen, um uns Antworten zu geben. Er ist gekommen, um uns den Vater im Himmel zu offenbaren. Und er legt los. In diesem knappen Satz, da sitzt so viel drin. Jesus war irgendwie echt wirtschaftlich. Der hat kein großes Brimborium gemacht oder was weiß ich, so, sondern knappe, klare Sätze, aber sehr inhaltsreich. Ich bin der Weg, sagt er. Also, dann hätte ich gesagt, okay, ich bin Klaus. Ich finde das sehr seltsam, dass jemand von sich sagt, ich bin der Weg. Und vorneweg, dieses Ich bin, ja, das kann man ja auch noch für sich betrachten. Ich bin. Ich meine, das sage ich von mir auch. Ich bin. Weil ich weiß, dass ich lebe. Dieses Sein, das hat was mit Leben zu tun. Und in diesen zwei Worten stellt sich Jesus auch vor als der Seiende, als der Lebendige. Er knüpft damit an dem an, was sein Vater schon dem Mose gesagt hat. Als der Mose da auf diesem Berg mit diesem brennenden Dornbusch die Gottesoffenbarung hatte und der Herr an ihn herantrat und zu ihm sagte, zieh deine Schlappen aus, du bist auf heiligem Land. Und dann redet Mose mit ihm und fragt ihn dann zu guter Letzt, ja, wenn ich denn das mache, was du mir aufträgst, was soll ich denen denn sagen, wer du bist, wie ist denn dein Name? Ich bin, der ich bin. Ein seltsamer Name, ne? Jehova oder abgekürzt Jahwe. Ich bin, der ich bin. In der Luther-Übersetzung steht, ich werde sein, der ich sein werde. Das hat eine ganz andere Note. Das Ich bin ist auf jetzt. Ich bin aktuell in der Gegenwart. Aber wenn ich das anders ausdrücke, ich werde sein, der ich sein werde, dann heißt das in die Ewigkeit. Ich lebe. Ich bin das Leben. Gott sagt, ich bin das Leben. Ich habe nicht nur einfach einen Namen wie Klaus, wie Sabine, wie Lilo und wie Peter und der Kumpel von Peter. Ne? So, was heißt nicht Kumpel, ne? Nee, dein Kumpel heißt nicht Kumpel, ne? Wie heißt du? Marcel? Ja, also, er hat nicht einfach einen Namen wie Marcel. Manchmal haben ja Namen auch noch eine Bedeutung, eine tiefer liegende Bedeutung. Und genauso bei Gott. Er stellt sich mit dem Tiefsten seines Wesens vor. Das, was ihn in seiner Identität ausmacht, so stellt er sich vor. Ich bin das Leben. Du bist dem Lebendigen begegnet. Ich bin das Leben. So stellt sich Gott vor. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Der Weg. Jo, was bist du denn für ein Weg? Erzähl mal. Ne? Ein Weg. Wir sind alle schon Wege gegangen. Wir gehen auf Straßen, auf Fußgängerwegen. Wir gehen Lebenswege. Wir gehen berufliche Wege, Ausbildungswege, den Weg der Liebe. Ja, manche sagen, der Weg ist das Ziel. Weiß ich nicht so hundertprozentig. Könnte ich vielleicht so ein bisschen was abgewinnen, wenn ich das auf Jesus beziehe? Dann würde ich dazu ja sagen. Der Weg ist das Ziel, weil Jesus selbst sagt, ich bin der Weg. Aber ein Weg hat ein Ziel. Wohin führt dich dein Weg? Jesus spricht hier nicht von irgendeinem profanen Weg, der in unserem Leben irgendwann mal auftaucht, sondern er spricht hier von dem Lebensweg, von deiner Bestimmung. Er spricht davon, dass Gott dich in dieses Leben gesetzt hat und dir einen Weg vorgezeichnet hast, den du gehen sollst und zu dem, auf dem du auch an dein vorbestimmtes Ziel gelangen sollst. Dein Weg. Und Jesus sagt, ich bin dieser Weg. Das heißt, wenn wir das so für uns nehmen, wenn es um unser Leben geht, wir können dieses Ziel nicht außerhalb von Jesus erreichen, wenn wir ihn ernst nehmen. Es geht nicht. Weil wenn er der Weg ist, dann müssen wir an Jesus ran, um diesen Weg zu gehen. Und dann können wir uns auch fragen, was ist denn das Ziel des Lebens? Und da bin ich wieder bei dem, was ich gerade gesagt habe. Die Ewigkeit beim Vater, das schließt ja an diesem Vers ja an. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand erreicht das Ziel, zum Vater zu kommen, auf diesem Weg, außer durch mich. Und der Vater ist sein Vater im Himmel. Gott, der Allmächtige, den wir heute Morgen schon angebetet haben, den ich gebeten habe, mit seinem Geist hier in unserer Mitte zu sein, der ist das Ziel. Jesus sagt also ganz klar, wenn ihr dahin wollt, wenn ihr eurer Bestimmung gerecht werden wollt, wenn man das überhaupt so sagen darf, dann müsst ihr zu mir kommen. Dann müsst ihr mit mir gehen. Ist nicht so einfach. Ja, man könnte sich ja die Frage stellen, brauche ich das überhaupt? Ja. Oder vielleicht hast du dir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Dann frage ich dich, wo stehst du denn? Wo stehst du auf deinem Lebensweg? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was danach ist? Nach dem Leben? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was dich überhaupt ausmacht? Diese Dinge, die ich heute Morgen angesprochen habe, woher du dein Leben kommt? Wer es dir gegeben hat? Ob dein Leben eine Bestimmung darüber hinaus hast, dass du was lernst in der Schule, eine Ausbildung lernst, dass du arbeiten gehst, eine Familie gründest, ein Haus baust, älter wirst, schrumpelig wirst und irgendwann, naja. Gibt es darüber ein Ziel, einen Weg, der noch bedeutsam ist? Wo stehst du? Kannst du sagen, ich gehe diesen Weg mit Jesus? Kannst du das für dich schon sagen? Hast du überhaupt schon mal über ihn nachgedacht? Ihn an dich rangelassen oder ihn selbst aktiv gesucht? Dir Gedanken darüber gemacht, was es da mit diesem Kreuz auf sich hat? Und mit dieser Auferstehung, außer Ostereier und Geschenke zu Weihnachten? Jesus sagt, ich bin der Weg. Jesus ruft, auf diesen Weg zu kommen. Und ich sage euch was, er ruft nicht nur Einzelne, er ruft alle Menschen. Gott sagt, im Hesekiel schon steht das, dass es ihm keine Freude bereitet, dass die Menschen sterben müssen. Für die Ewigkeit heißt das. Es macht ihm keine Freude. Aber er lässt die Menschen in Eigenbestimmung, in ihrem eigenen freien Willen auf ihren Weg gehen und macht ihnen ein Angebot in Jesus und sagt, kommt zu mir und geht diesen Weg. Warum? Weil ihr es alle nötig habt. Vor unserem Gott kann keiner aus eigener Kraft bestehen. Alle sind Sünder. Wir sind dem Zeugnis der Bibel nach alle unter die Sünde gefangen. Ich lese mal eine Bibelstelle aus Römer 3, 23 vor. Da schreibt der Paulus an die Römer, an die Gemeinde in Rom damals. Und ich lese jetzt 2, 3 Verse. Er schreibt hier, ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott. Also nicht einer menschlichen Gerechtigkeit untereinander, sondern die Gerechtigkeit, die wir eines Tages, wenn es im jüngsten Gericht darum geht, Rechenschaft abzulegen, die wir vor Gott haben müssen. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Alle sind Sünder. Keiner schafft das. Keiner hat diese Gerechtigkeit vor Gott. Und deswegen brauchen wir jemand, der uns Gerechtigkeit schafft. Und das hat Jesus getan am Kreuz von Golgatha. Er war heilig. Er war ohne Sünde. Er hat den Preis freiwillig bezahlt. Und der Römerbrief sagt, jeder, der das glaubt und bekennt, der soll gerettet werden und ewig leben. Römerbrief, Kapitel 10, Vers 10. Könnt ihr nachlesen. Und dann sagt Jesus von sich, ich bin die Wahrheit. Das ist auch so ein Anspruch. Damit sagt er, alles das, was ich verkündige, ist echt. No fake news. No fake. Jesus sagt, ich bin echt. Mein Wort ist wahr. Das kann manchmal ganz unangenehm sein. Wenn du in deiner eigenen Wahrheit lebst, und wir sind alles Menschen, es gibt Dinge, die lassen wir gar nicht an das Licht der Wahrheit kommen. Jeder von uns hat irgendwas, wo er sich schämt und sagt, oh, ist gut, dass das keiner weiß. Ja? Und so sind wir in unserer ganzen Persönlichkeit offenbar vor Gott. Gott weiß alles von uns. Und wir können uns auch nicht verstecken. Und Jesus sagt, das gehört auch zur Wahrheit. Ich kenne dich, so wie du bist. Und wenn du mir begegnest, dann bringe ich dein Leben ans Licht und zeig dir, wo deine Sünde ist. Das tut er nicht, um uns fortzuführen, sondern das tut er, um uns zu heilen, um uns frei zu machen. Das ist dann, die Bibel nennt das den Weg der Umkehr oder der Buße, dieses alte, unangenehme Wort. Wenn man plötzlich anerkennen muss, jo, es ist nicht alles rund bei mir. Jo, ich trete ab und zu daneben. Jo, ich habe da Verhaltensweisen, die nicht gut sind, weiß ich. Ab und zu lüge ich schon mal. Ab und zu gucke ich schon mal den Mädchen dahinter her, wenn die im Sommer so leicht bekleidet durch die Gegend laufen. Ja, alles Dinge, von denen wir vielleicht wissen, ja, das ist nicht ganz so in Ordnung, es gefällt Gott nicht. Aber das weiß ja keiner, außer ihm. Gott ist die Wahrheit und er weiß um uns. Jesus fordert uns heraus. Er ist aber auch die Wahrheit in dem Weg. Er sagt, wenn du gehst, dann zeige ich dir, wie dein Lebensweg wirklich gut und gerade läuft. Das gehört auch zur Wahrheit. Er zeigt uns einen guten, wahrhaftigen Weg. Da kommt die Frage dann, können wir ihm dafür vertrauen, dass das wirklich keine Fakes sind? Ich weiß, aus meinem eigenen Christenleben in den ersten Jahren hatte ich manches Mal mit manchen Dingen in der Bibel zu kämpfen. Da hatte ich Misstrauen. Ja. Ah, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber je länger ich mit dem Herrn gegangen bin und erlebt habe, dass er plötzlich seinen Finger in mein Herz legt und mich von Dingen überführt und mein Leben geordnet hat und mich als Mensch, als Person aufgerichtet und geheilt hat, mir Fähigkeiten hat auch zuteil werden lassen, von denen ich gar nicht früher gedacht hatte, dass ich sie mal hätte. Ja, so. Ich sehe, dass der Herr einen guten Weg mit mir geht. Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Da haben wir ansatzweise ja schon drüber gesprochen. Er führt aus dem Tod ins Leben. Ich bin der Weg, der wahrhaftige Weg. Ich bin die Wahrheit und ich führe dich ins Leben, denn ich bin das Leben. Wenn du zu mir kommst, dann begegnest du dem Leben. Für mich war das so, habe ich gerade schon mal angedeutet, als Kind, von Kindheit an, ich war ziemlich klein, habe ich mit dem Tod das erste Mal zu tun gehabt und diese quälenden Fragen kamen in mir auf. Was ist nach dem Leben? Und niemand konnte mir eine Antwort geben. Und ich habe diese Frage immer wieder verdrängt. Ah, du hast ja noch 60 Jahre, 70 Jahre. Aber die Jahre sind jetzt dahin. Ich bin 60 und ich bin so froh, dass ich vor über 30 Jahren eine Begegnung mit Jesus hatte. Mein Herz ist diesbezüglich zur Ruhe gekommen. Ich weiß, ich bin dem lebendigen Gott begegnet und ich weiß in meinem Herzen, wenn ich eines Tages abtrete, dann bin ich bei ihm. Und wenn ich eines Tages mit euch allen und den vielen Menschen in diesem sogenannten jüngsten Gericht stehe, dann habe ich einen Fürsprecher in Jesus Christus. Ich weiß, dass ich selbst alleine nicht vor Gott bestehen könnte. Aber ich habe gesagt, Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich komme zu dir und ich möchte mit dir diesen Weg gehen. Und er hat mich an seine Hand genommen. Und ich weiß, er hat mir gesagt, wie uns allen, ich habe für dich einen Platz im Haus meines Vaters vorbereitet, in der Ewigkeit. In meinem Herzen ist die Zuversicht, dass ich ewiges Leben habe. Darum dreht es sich bei unserem christlichen Glauben. Nicht in die ewige Verdammnis zu gehen, in den ewigen Tod, in die Finsternis, sondern Hoffnung auf Leben zu haben. Hoffnung auf Vergebung zu haben. Hoffnung auf Gnade. In dem Bewusstsein, ich kann es selber nicht vor Gott recht machen. Und das ist so entspannend, wenn man das einmal für sich geschnallt hat, dass Jesus alles getan hat. Er hat es getan. Am Kreuz, sein letzter Satz war, es ist vollbracht, hat er gesagt. Ja, es ist vollbracht. Wir können nichts hinzufügen, wir dürfen es annehmen. Glauben, Glauben heißt annehmen. Ja? Wie schreibt das hier der Paulus? Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen. Die Gerechtigkeit kommt zu dir, wenn du glaubst. Sie wird dir gegeben. Du musst sie nicht selbst erwirtschaften. Mit einem fleißigen, hingegebenen, knöcherigen, gottgeliebten Leben. Musst du nicht. Ich sage nicht, dass wir Gott nicht folgen sollen. Ja, das gehört auch dazu. Gott ernst nehmen und das, was ich erkenne von ihm, auch umzusetzen. Also das heißt, Gnade heißt nicht weiterleben in Sünde, sondern Gott ernst nehmen. Aber dieses Gerechtigkeit zu haben, ja, die Bibel spricht von diesem Kleid der Gerechtigkeit. Das ist so ein wunderbares Bild. Es wird übergestreift. Das schenkt dir Gott, wenn du an Jesus glaubst. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollte. Da hat sich keiner mit Ruhm von uns bekleckert. In Johannes 17,3, und damit komme ich jetzt bald zum Schluss, da sagt Jesus, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, er spricht zum Vater, der du allein wahrer Gott bist, also das ist ein Bestandteil dieses hohen priesterlichen Gebetes, ne? Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das Leben, Jesus zu erkennen und auf diesen Weg zu gehen. Und zu erkennen, da ist dieses griechische Wort Genosko dahinter, oder Ginosko, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist ein Wortstamm, das hat was mit kennen, erkennen. Und das bedeutet, nicht nur mal eben so von Ferne was gehört haben oder mal einen Blick auf Jesus geworfen haben oder mal in der Bibel geblättert haben, sondern eine echte Beziehung zu ihm zu haben. Eine wachsende, sich aufbauende, fortwährende, intimer werdende Beziehung zu unserem Herrn. Dazu hat Gott uns bestimmt, ihm nahe zu kommen und in Beziehung zu ihm zu leben, ihn zu erkennen. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus bietet dir an, dich auf den Weg mitzunehmen. bietet dir an, dir Erkenntnis zu geben, bietet dir an, Fragen zu beantworten, bietet dir an, deine Sündenlast für dich abzunehmen, wenn du das glaubst. Er bietet dir ewiges Leben an. Und er bietet dir seine Hirtenschaft an, dass du auf deinem Lebensweg nicht mehr alleine gehen musst, sondern jemand hast, der dich führt auf diesem Weg. Ich wünsche uns allen, dass wir das ergreifen können. Und wenn hier vielleicht unter uns jemand ist, der das noch nicht so 100% für sich ergriffen hat und du hast Fragen dazu und du möchtest vielleicht diesen Weg gehen, weißt aber nicht, wie das geht, dann komm anschließend zu mir, dann sprechen wir darüber. Amen.